Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch.
Willkommen zu Bern einfach vom Donnerstag, 30. Oktober 2025. In Zürich am Mikrofon ist Gami Lothe. Hoi Gami.
Leider ich fahre nicht in Zürich, in Basel, wie dort hängen in der Redaktion die schönen Karikaturen, die ihr seht, hinter mir. Also heute im Exil in Basel.
Eine Zürcherin in Basel. Man muss schauen, dass du wieder ohne Probleme heimkommst. Ich bin am Mikrofon wie immer in meinem Kämmerli-Studio im Medienzentrum in Bern. Ja, lassen wir gerade los. Dünnt die Form von Journalismus unterstützen mit einem Abo, mit einer Spende unten dran, dass wir können, jetzt geht es Richtung Wochenende, einen Gin Tonic trinken. Es haben schon viel gespendet. Es langt für einen einigermaßen Gin, aber es geht noch besser. Wirklich. Darum bitte unten dran direkt spenden und uns unterstützen. Danke vielmals. Und dann noch zwei Sachen. Wir haben neue Merchandise, nämlich den grossen Nebelspalter Rahmenvertragskalender. Zeigen.
Ich habe ihn jetzt auch schon für mich und er ist einfach schon fast vergriffen. Also wirklich unbedingt jetzt noch einen kaufen mit diesen wunderbaren Karikaturen rund um die Rahmenverträge. Es hat nicht mehr viele Stück. Ich habe mir einen gesichert. Macht das doch auch noch.
Aber wir drucken natürlich eine zweite Auflage. Nur die erste ist natürlich die Originalauflage. Man müsste schauen bei der zweiten, dass es irgendwo... ja. Nein, die Nachfrage ist wirklich gross. 12 ganz tolle Karikaturen von Jürg Kühni aus Burgdorf, etwas vom Besten, was der Kanton Bern zu bringen hat. Und dann noch die Bern einfach Tassen. Zeig sie. Mit dem Kopf von Markus und mir drauf. Jetzt hat aber, hast du das gesehen, auf YouTube hat jemand geschrieben, Gami Lothe fehlt auf dieser Tasse.
Wenn man da mein Gesicht auch noch drauf will, dann können wir ja schauen bei der nächsten Runde Tasse.
Genau, jawohl. Gut, aber jetzt in medias res, müssen wir darüber reden, was heute die wichtigsten Themen gewesen sind. Ich habe eine Geschichte gemacht, ich habe das mal genau angeschaut, wie das so läuft im Moment mit der Schweiz und der EU. Und das war eine grosse Sache gewesen, Anfang Oktober, dass die EU ihre Stahlschutzmassnahmen verschärfen will, und zwar mit Kontingenten, die viel tiefer sind, man will sie halbieren. Und alles, was drüber ist, das würde dann ein Zoll draufgeschlagen werden von 50%. Also Frau von der Leyen macht eine Art auf Donald Trump und sie macht es auch wegen Donald Trump. Nur die Schweiz ist, glaube ich, noch nicht der 51. Staat der USA und trotzdem sind wir nicht ausgenommen, wie zum Beispiel die EWR-Staaten. Und das ist brisant, weil eigentlich haben wir eine gemeinsame Erklärung, dass wir jetzt irgendwie stillhalten tun, dass wir jetzt irgendwie uns gegenseitig unterstützen, die EU und die Schweiz, bis wir die Rahmenverträge unter Dach und Fach haben. Nachher dürfen wir wieder kriegen. Und das ist einfach der EU gleich. Also es hat es wunderbar, dort steht, man soll die Beziehungen festigen und so weiter. Und die EU macht trotzdem so. Und es ist brisant, weil wir ganz viel, eigentlich, es gibt so Zahlen zwischen 95% und 98% vom Stahl von der Schweiz, tun wir raus exportieren. Und das ist dann fast nicht mehr möglich, sagt einer von der Branche, wenn das mit 50% Zoll belegt ist.
Ich finde es spannend, du hast ja auch beim Staatssekretariat für Wirtschaft im SECO nachgefragt, wie die das denn sehen. Und sie haben sich da nicht wirklich dazu äußern. Also wir stechen ja im engen Kontakt mit der EU. Man setzt sich weiterhin dafür ein, dass eben die Massnahmen, die der bilaterale Handel zwischen der Schweiz und der EU, also dass die möglichst wenig Einschränkungen haben. Und trotzdem ist man da sehr zurückhaltend, dass man da bloß nicht den Finger reinheben und sagen, wir haben doch da die Freundschaftsstabilisierungsabkommen gemacht, die ja eben sagen, man soll ja nicht da zusätzliche Massnahmen ergreifen, damit Beziehungen möglichst gut bleiben in dieser Zwischenphase, bis wir über die Rahmenverträge abgestimmt haben. Und dann sieht man, man getraut sich ja beim Bund nicht, den Finger reinzuheben.
Ja, weil man müsste natürlich beim gemischten Ausschuss, den man hat, mit der EU vorstellig werden. Ich finde auch, man könnte bei der Welthandelsorganisation WTO vorstellig werden. Müsste man eigentlich. Man muss schon klar sagen, Ross und Reiter benennen, das macht SECO nicht. Vielleicht machen sie es hinter den Kulissen, hoffen wir mal. Wenn sie es nicht machen, dann sind sie einfach Hösi. Hösi, ich kann es nicht mehr anders sagen. Man muss die EU auch ein bisschen dran nehmen, weil Das Problem ist, wenn die Schweiz immer lieb sein will, dann werden wir von niemandem mehr respektiert, von niemandem mehr ernst genommen. Das ist meine grosse Sorge. Ich glaube, dann kommt es eben noch schlimmer aus als mit den Rahmenverträgen im Moment, wenn man einfach nie etwas sagt.
Und vor allem darf ich nie vergessen, oder? Die EU hat ja immer schon in den letzten Jahren auf die Nadelstiche gesetzt. Also man hat ja bewusst mit Nadelstich versucht, der Schweiz schaden, um den Druck aufzubauen, dass man damals noch das Rahmenabkommen unterzeichnet. Jetzt halt Rahmenverträge. Also ich erinnere mich an die Börsenäquivalenz Horizon, wo nie ein Teil war, wo man dann trotzdem ja die Schweiz nur noch als Drittstaat behandelt hat. Und jetzt, wie man das sieht bei den Stahlexporten, dass man plötzlich auch die Zölle möchte weiter aufheben für die Schweiz. Und das ist der Partner, mit dem wir angeblich eine freundschaftliche Beziehung haben, die Rechtssicherheit bringen sollte. Also wenn da einem nicht spätestens jetzt klar wird, auf was man sich einlässt, ja, dann kann ich auch nicht mehr weiterhelfen.
Ja, der Christian Niemark fordert Gegenzölle. Und ja, ich finde, das könnte man durchaus einmal in den Raum stellen. Dann tun wir halt irgendwie den Stahl. Ist klar, Stahl ist schwer. Das ist natürlich dann ein bisschen schwierig, Stahl irgendwie aus Indien oder Brasilien zu importieren und so. Und kostet wahrscheinlich auch irgendetwas. Aber ich würde es einmal genau abklären. Ich würde jetzt zum Vornherein wieder sagen, komm, wir müssen lieb sein mit der EU. Wir machen jetzt keine Gegenzölle. Nein! Und so haben wir ja ein Handelsbilanzdefizit beim Stahl. Das habe ich auch noch herausgefunden. Oder? Wir tun fast doppelt so viel Stahl wir von der EU importieren, als dass wir in die EU exportieren. Von dem her, ja, wir sollten einfach. Die Schweiz muss endlich wieder bereit sein, ihre Interessen zu vertreten. Es steht übrigens in der Bundesverfassung, dass Außenpolitik Interessenvertretung ist. Und wenn unsere Diplomatinnen und Diplomaten im SECO, im EDA oder sonst irgendwo keine Lust haben, dann muss man sie in die freie Wirtschaft entlassen. Und dann können sie etwas anderes machen. Vielleicht bei einer NGO können sie dann arbeiten, bei Amnesty irgendetwas und beim WWF und ich weiss auch nicht, wo überall. Aber es ist manchmal mühsam, Diplomatie für die Schweiz, weil man ganz grusige Sachen machen muss, nämlich auf die Hinterbeine stehen.
Ich habe immer so den Eindruck, dass es einem fast unangenehm ist, wenn die EU so Gegenmassnahmen ergreift, weil dann müsste man sich ja für die Schweiz einsetzen. Und dann müsste man ja wirklich mal auf den Tisch hauen und sagen, hey, das lassen wir uns nicht gefallen, wir ergreifen die Gegenmassnahmen. Man ist dann fast in einer unangenehmen Lage dort beim Bund. Und das merkt man dann eben bei diesen Aussagen, wenn man ja nachfragt, wie du beim SECO, dass man dort bloß nicht zu viel Aufmerksamkeit auf das Thema lenken und bloß auch nicht etwas machen. Das wäre ja viel zu viel.
Genau. Ich empfehle allen Diplomaten, kauft den Nebelspalter Rahmenvertragskalender. Tönt den bei euch im Büro aufhängen, gerne auch die Heime noch, oder? Und wenn ihr die Heime Angst überkommt langsam von immer mehr Gangs aus Frankreich, aus Deutschland, wo auch immer her, die bei euch einbrechen, das soll es geben, so Gruppen von Banden, Bandenkriminalität, ist ein riesiges Thema, sagen mir Polizistinnen und Polizisten. Ja, dann braucht ihr Einbruchschutz. Und Einbruchschutz gibt es nur von einer Firma, die wirklich wahnsinnig gut ist. Das ist Blaser Einbruchschutz. Ich tue es unten dran verlinken. Und jetzt kommt der Spot, wo ich genau sagt, warum das der beste Einbruchschutz ist.
Einbrecher brauchen oft nur ein paar Sekunden, um in eine Wohnung oder in ein Haus einzusteigen. Kein Wunder. Bei den meisten Liegenschaften ist der baumliche Standard zu schwach. Wir von Blaser Einbruchschutz helfen Ihnen, dass Kriminelle keine Chance haben und Türen auf. Mit unseren Schweizer Produkten, die Täter dank der mechanischen Vorrichtung verzweifeln lassen. Blaser Einbruchschutz. Ihr zuverlässige Sicherheitspartner. Weitere Informationen finden Sie unter www.blasereinbruchschutz.ch.
Ja, dann heute eine Meldung aus dem Bund, nämlich der Preis von Wohneigentum steigt im dritten Quartal 2025 um 0,8%. Tönt nicht spektakulär, aber ich als Einfamilienhausbesitzer muss ich schon sagen, ich bin also dankbar, wirklich. Also, dass du einfach in einem Quartal 0,8% an Wert zuleihst, einfach so. Das finde ich natürlich toll. Auf dem Bankkonto komme ich nicht so viel über, oder? Und es ist natürlich die Folge von einer Nachfrage, die steigt, dank der Zuwanderung. Ich muss also sagen, Ich finde auch die Zuwanderung grossartig. Das Bundesamt für Wohnungswesen hat ja gesagt, dass das so weiter wird gehen mit dem Rahmenvertrag. Jedes Jahr um 3-5% rauf. Beschissen sind einfach die, die kein Einfamilienhäuschen haben, oder? Ich glaube, du bist zur Miete, oder? Oder
ja.
Eine junge Familie, die ihren Traum eigentlich begraben können, oder? Da kommst du einfach gar nicht nach. Weil die Löhne gehen ja nicht 3-5% rauf. Und vor allem musst du ja noch die Steuern zahlen und so weiter. Das ist komplett absurd, wie dass es eine Umverteilung gibt, vor allem von jung zu alt oder von Jungen, die irgendwie ein Häuschen erben von ihren Eltern oder so, finde ich eigentlich einen Skandal. Müsste man eigentlich etwas machen. Und ich habe letztes Jahr Facts for Future da gehabt, Ivan Hechler, oder, der zeigt, dass der Druck auf den Wohnungsmarkt, der kommt zu 80%. Kommt der eben von der Zuwanderung durch mehr Leute und nicht durch mehr Wunsch nach mehr Fläche von uns, wo schon da sind. Was löst das bei dir aus, die Meldung?
Mir kommt dann immer so in die Zahl in den Kopf, dass ja nur noch 17% von der Bevölkerung sich ja tatsächlich kann ein Eigenheim leisten, oder? Also es ist der Traum vom Eigenheim, der ist für ganz, ganz viel gerade auch junge Familien überhaupt nicht erreichbar. Und das andere ist, wenn wir wirklich an das Eigenheim im Stil vom Einfamilienhaus denken, haben wir uns das ja auch mit all diesen Bauverordnungen mit Verdichtung auch selber kaputt gemacht. Du kannst heute ja praktisch gar kein Grundstück mehr kaufen, wo du könntest ein Einfamilienhaus drauf bauen, sondern wir gehen ja die Richtung verdichten, weil die Zuwanderung da ist und wir den Wohnraum ja müssen irgendwie bereitstellen, was wir aber sehr, sehr schlecht anbringen. Darum steigen ja die Mietpreise so stark. Wir haben uns das selber eingebrockt. Und was eigentlich übrig bleibt, ist hoffen, dass jemand in der Familie mal so gescheit war und in ein Eigenheim, in ein Einfamilienhaus investiert hat und man das dann mal kann erben und auf keinen Fall abreisen, weil so bauen kannst du es eh nicht mehr, sondern nur noch so kommst du wirklich als Häusli, als Familie hin.
Das ist wahnsinnig. Und wenn man noch ein bisschen tiefer reingeht, oder? Also Preis, man hat verschiedene, weißt, so Kategorien von Gemeinden. Städtisch, Agglomeration, dann Intermediär und dann Land, oder? Und das Interessante ist, die grösste Steigerung von den Preis hast du bei den intermediären Gemeinden. Natürlich, weil in den städtischen und Agglomerationsgemeinden dort gibt es das gar nicht mehr und kannst es nicht bauen und irgendwie so. Und dort ist die Entwicklung schon in den letzten Jahren passiert. Aber dass die Intermediären jetzt am meisten zulegen, plus 3,7% in einem Quartal, das bedeutet ja nichts anderes, dass der Druck von der Zuwanderung eben nicht nur in Zürich, in Winterthur und in der Aglo von Zürich angekommen ist, sondern weit im Aargau, ins Luzernische und so weiter. Oder auch, ich nehme auch an, in der Region Bern angekommen ist, oder? Und weil man immer mehr pendelt. Und das ist einfach eine Entwicklung, wo niemand auf der bürgerlichen Seite, außer die eben über Zuwanderung reden, nämlich die SVP, dass niemand das macht. Und ich finde es eine Katastrophe, dass eine FDP sich nicht getraut, über Zuwanderung zu reden, oder weil sie jetzt Schiss haben von dieser 10-Millionen-Initiative.
Und du bist natürlich nach so in so einer unangenehmen Beziehung, dass du ja in dem Sinn sagst, ich jetzt eben Stadt Zürich, dass ich irgendwo sagen, hey, es braucht ja mehr Wohnraum, weil wir Mietpreise haben oder die mittlerweile als Zweite nicht mehr kannst oder auch nicht mehr willst leisten, weil es einfach absurd ist, für so wenig Quadratmeter so viel zu zahlen. Gleichzeitig sagst du auch, hey, es gibt so viel schöne Natur, auch im Kanton Zürich. Ich weiss, all die aus der ländlichen Region lachen mich jetzt aus. Aber im Kanton Zürich gibt es das auch. Und das willst du ja nicht verbauen. Aber du musst dich ja fast freuen, wenn du etwas ausgesteckt siehst und sagst, ui, es gibt endlich neue Wohnungen, hoffentlich geht einmal der Preis, aber wir können uns wieder etwas leisten. Aber es ist eine sehr unangenehme Beziehung, die man jetzt gerade zum Wohnbau hat, als Städter eben oder auch Agglomeration oder sogar weiter aussen mittlerweile.
Exakt. Gut, jetzt müssen wir rasch ein bisschen ins Ausland gehen. Es waren Wahlen in Holland gewesen. Und dort hat die rechte Partei von Geert Wilders, das ist die Freiheitspartei, die hat gemäss den Hochrechnungen gestern Abend nicht mehr gleich viel Sitz gemacht. Sie hat Stimmen verloren, verliert wahrscheinlich 10 oder 11 von 37 Sitz. Und gewonnen hat so die linksliberale D66-Partei, EU-befürwortend. Und am Schluss ist es wahrscheinlich so, dass beide Parteien auf gleich viel kommen, also auf je 26 von 150 Sitzen. Abgestürzt sind die Grünen und Sozialdemokraten, die vor einer Fusion stehen, finde ich auch noch lustig. Und dann gibt es natürlich ganz viele so kleinere Parteien. Holland ist ziemlich eine versplitterte Parteiengeschichte und so weiter, was auch dazu führt, dass ja, ganz viele Parteien jetzt irgendwie müssen zu einer Koalition gemacht werden. Das hat man das letzte Mal schon mal probiert, weil man es natürlich eben ohne die grusigen sogenannten Rechtspopulisten hat man wollen regieren. Am Schluss ist es nicht gegangen. Und man hätte die müssen einbauen in die Regierung. Jetzt sind sie ein bisschen abgestraft worden. Wird also weiterhin kompliziert. Was nimmst du davon raus aus dieser Wahl?
Also zuerst mal, rein medientechnisch hatte ich das Gefühl, auf jeden Fall in den Schweizer Medien, dass da regelrecht Freude herrscht, oder? Dass das Ganze so rausgekommen ist, dass man das Projekt mit dem Wilders als gescheitert erklären kann. Das war der erste Medienspiegel. Und das andere, wie schwierig es ist, wenn du natürlich so ein System hast und auf eine Koalition musst ausgehen und eine Koalition zusammenstellen, wo wirklich wo so viele Parteien drin sind, die nicht miteinander können. Dass da doch eine gewisse Herausforderung da ist und die auch zunimmt. Und auch sein Blick auf Deutschland, dass man ja damit kann beweisen kann, dass wenn man eine AfD zum Beispiel würde in die Regierung tun, dass wenn die Leute halt unzufrieden sind, dass man die innere Demokratie auch einfach nicht mehr wählen kann und man sich für eine andere Mehrheit kann entscheiden, dass das möglich ist. Und das Entzaubern von den Rechtspopulisten auch kann funktionieren. Aber nein, in Deutschland geht man ja lieber wieder aufs AfD-Verbot raus und hat genau das Gegenteil, dass sie noch dann zulegen in den Umfragen.
Ich finde, grundsätzlich oder ist es ja gut, wenn Wahlen Folgen haben, das sage ich mir immer. Mhm. Und es ist gut gewesen, jetzt ist der Herr Wilders 11 Monate, ist seine Partei, also nicht er persönlich, aber seine Partei ist an der Macht gewesen. Die Wählerinnen und Wähler haben jetzt anders entschieden. Die Wahl hat übrigens er ausgelöst im Streit über Asylpolitik. Ja, und jetzt hat er Sitz verloren. Die kann er später auch wieder gewinnen. Ich glaube nicht, dass das Problem Asyl deswegen in den Niederlanden weg ist. Das wäre, da hätten eben die Medien, glaube ich, die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Und ich finde auch, mir kommt natürlich auch Deutschland in den Sinn. Also macht doch einmal das Gleiche. Tönt doch jetzt einmal statt Brandmauer. Oder was ist eigentlich das deutsche Problem? Die sind komplett lost, oder? Dass sie einfach das überhaupt nicht können machen. Man macht rechte Parteien, wahrscheinlich auch linke, macht man nur stärker, wenn man sie nie an die Macht lässt. Es braucht Checks and Balances. Die gibt es aber in Deutschland, die gibt es in Holland. Also das ist überhaupt kein Problem. Und ich glaube, nur die Demokratie kann gewinnen. Ob es jetzt besser wird in den Niederlanden? Ich habe gelesen, es sind jetzt wieder 15 Parteien im Parlament. Stell dir vor, wir hätten in Bern 15 Parteien. Das ist ja furchtbar. Und ich finde wirklich, also da müssen wir irgendwie etwas am Wahlsystem schrübeln. Irgendwie, ich weiss jetzt nicht, ob es eine 5%-Hürde gibt in den Niederlanden. Ich vermute jetzt einmal nicht, ohne das wirklich abgeklärt zu haben. Sonst wären nicht 15. Es geht nicht. Ich finde schon, damit du einigermaßen stabile Regierung kannst bilden, müssen schon auch Parteien drin sein, die irgendwie nicht nur 1, 2 oder 5 Sitze haben in einem 150-sitzigen Parlament. Also da werden wir dann noch sehen. Vielleicht ist wieder der Geert Wilders am Schluss mit seiner Freiheitspartei der lachende Dritte, oder?
Vielleicht, aber weißt du, spannend ist ja, du könntest es über Fraktionsgröße, über Kommission, genau, Fraktionsgröße machen, dass du sagst, hey, du kannst dort die Zahlen ein bisschen anpassen. Wie Quorum finde ich dann immer so gefährlich, wenn dann nachher so, das haben wir in der Stadt Zürich zum Beispiel gesehen, wenn wir ein 5% Quorum haben, dass du nachher Listen, also zusammen Listenverbindungen machst, damit du in einem Wahlkreis über die 5% kommst. Und dann tust du dich auch sehr, sehr verbeugen mit gewissen Partnern, weil du weißt, nur zusammen kommen wir über die 5%. Dann bin ich eher darüber, dass man es innenparlamentarisch regeln würde, dass der Anreiz gar nicht da ist, weil so viele kleine Parteien zu haben, sondern schon vorher über Zusammenschlüsse geredet wird.
Oder Majorzwahlen, finde ich halt immer noch gut. Dann musst du wirklich auf 50% plus eine Stimme kommen. Oder? Dann hätten wir Tamara Funicello nicht in Bern, Sie können immer noch demonstrieren auf dem Bundesplatz, natürlich, wir sind ja ein freies Land, aber sie müsste ihre Politik, letztlich müsste sie viel mehr für die Mitte vom Wählerpotenzial machen. Mhm. Sie wäre wahrscheinlich, jetzt kannst du mit linksextremen Parolen, kommst du in den grossen Kantonen, in den Nationalrat oder in Holland eben ins Parlament. Gut. Jetzt müssen wir noch schnell auf Amerika gehen. Das Treffen von Donald Trump mit dem Xi Jinping ist durch. Ich habe ein paar Sachen gelesen. Wahnsinnig viel ist da, glaube ich, nicht rausgekommen. Man hat vor allem gesagt, wie man sich mag und so weiter. Aber irgendein Durchbruch im Zollstreit oder überhaupt so, gibt es, glaube ich, nicht. Dafür, auf dem Heimweg, hat Donald Trump gesagt, er will wieder Atombomben testen. Und der Blick dreht gerade durch. Er versetzt die Welt in Angst. Gami, hast jetzt du Angst vor dem Atombombentest von Herrn Trump?
Gut, wenn du jeden Tag den Blick liest, dann hast du ein paar so Momente am Tag, wo du Angst haben musst. Nein, gar nicht. Ich meine, das ist so der klassische Säbelräsle oder so Männer, die da zeigen müssen, ich habe die grösste Waffe oder meine Waffe ist grösser als deine.
Meine ist grösser als deine.
Ja. Das macht man jetzt anscheinend mit Atomwaffen und nicht mehr mit anderen Sachen.
Okay. Nein.
Oh nein, aber du, ich glaube, das darf man jetzt sicher nicht zu ernst nehmen und es ist ganz viel Signaling drin, wie man das sonst schon gekannt hat. Und jetzt die grosse Aufrüstung darin werden zu erkennen, glaube ich, muss man nicht. Aber ja, sicher, wenn man das Wort Atomwaffen und Test sagt, dass dann die Reaktionen kommen, ist auch zu erwarten gewesen, auch wenn es halt
ich finde das gut. Ich finde doch gut, Atomtests sind gut, weil dann kann man die Waffen weiterentwickeln. Sie hat im Westen letztlich ganz lang Frieden gesichert, vom Zweiten Weltkrieg oder bis eigentlich fast bis heute. Jetzt ist die Frage, wie das weitergeht. Und ja, ich will gerne, dass der Westen die beste Atombombe hat. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Nicht der Herr Putin, nicht der Iran und auch nicht der Herr Xi Jinping. Gut, jetzt gehen wir von der grossen Weltgeschichte zurück in unsere lieblings-links-grüne Stadt, nämlich auf Zürich. Und irgendwie immer, ich glaube, wenn das Zürcher Stadtparlament tagt, du könntest dich da besser aus, dann ist das so ein Happening. Also man hat ganz viele Vorstöße gestern behandelt über grosse Auto und man hat ganz viele Sachen, lustige Sachen beschlossen. Also das ist irgendwie, wer kommt noch auf noch dövere Ideen? Ist das gerade der Wettbewerb, oder?
Es ist immer Mittwochabend Gemeinderatssitzung ab 5 Uhr und dann muss man Angst haben, was man am nächsten Morgen in den Zeitungen liest. Und dann kann man sich freuen, wenn Schulferien sind, wenn das Ding nicht tagt, weil dann könnte nicht so entscheidend gefällt werden. Und wieder mal geht es gegen das Auto. Klar, sie haben auch eine linke Mehrheit in der Regierung, so im Parlament, da kann man so Sachen durchbringen. Und mein Favorite ist wirklich, klar, das Auto ist der Feind, aber das grosse Auto ist der Feind. Da sind wir wieder, wer hat den grösser? In der Station ist, wer hat den kleiner? Oder wer hat das grössere Velo? Das muss man vielleicht noch ausdiskutieren. Aber man möchte das Leben schwer machen für grosse Autos, also dass man irgendwie aktiver gebüßt wird, wenn das Auto zu gross ist für den Parkplatz, wenn es von einem privaten Parkplatz in öffentlichen Raum überragt oder Lampen. Auch ja, Lampen. Und das Beste ist, dass man die Spuren verkleinern sollte, damit grosse Autos nur auf einer Spur fahren können. Und wie ideologisch das ist, ist, dass man einfach schon mal vergisst, dass man überhaupt in der Stadt Zürich froh sein kann, wenn es zwei Spuren hat. Genau. Weil überall haben sie ja die zweite schon abgebaut, um einen Veloweg zu machen. Also bleibt nur noch eine übrig, auf der ist 30. Oder ein Fahrverbot weg 50 Meter wie an der Langstrasse mit einem Blitzer. Wo wollen sie die Spuren überhaupt noch abbauen? Sind ja eh schon alle weg. Sind wirklich alle weg.
Komplett absurd. Aber das habe ich sehr gut gefunden. Und dann auch noch ein Punkt, eben Polizei soll generell weniger kulant sein bei schlecht parkierten Auto. Das ist ja lustig, wenn es von links kommt, weil grundsätzlich soll die Partei ja kulant sein, wenn es eine Velodemo gibt oder wenn es Ausschreitungen gibt, dort muss sie kulant sein. Oder? Also ich meine, wenn die SP von Kulanz bei der Polizei redet, das ist ja absurd. Sie wollen ja alles reglementieren. Sie, oder der Sozialismus läuft am Schluss ja darauf raus, dass wir einen Polizeistaat haben, der an jedem einen Polizist muss stehen und irgendwelche SP-Regeln kontrollieren. Es ist komplett, es ist wirklich Gaga und es ist halt so, Zürich macht das, und Zürich wird auch irgendetwas von dem umsetzen, da bin ich fast sicher. Man muss sagen, ich habe eine grosse Hochachtung vor all diesen Nicht-Linken, die in dem Stadtparlament sitzen. Das ist ja Wahnsinn. Die müssen das jeder, wir können uns lustig machen hier bei Bern einfach,
ja.
Aber die müssen das jeden Mittwoch anhören. Und sie verlieren ja immer. Knapp, oder? Teilweise sind da Vorstöße mit 60 zu 59 durchgekommen. Die linke Mehrheit ist eigentlich grösser.
Das ist erstaunlich knapp, wirklich. Sicher? Also okay. Ja, das ist erstaunlich. Ich glaube, normalerweise kommt es da, also muss man auch sagen, weil gewisse Mitte-GLP-Abendskie verwirrt sind am Mittwochabend, passiert das, aber es ist relativ erstaunlich knapp.
Und es ist wahnsinnig. Also ich meine, so viel Gin Tonic könnte ich nicht trinken, um das zu überleben. Ihr könnt noch so viel spenden. Sorry, es geht nicht. Jetzt noch ganz am Schluss. Wir müssen noch wirklich eine ganz tolle Frau loben, nämlich Salma Nadaf. Salma Nadaf, die kommt, ist 36 und sie hat Kind und sie ist von Syrien auf Dänemark geflüchtet. Und jetzt geht sie zurück. Sie geht zurück. Warum? Grund sind Regenbogenflaggen an den Schulen in Dänemark. Und ich muss sagen, das hat meine Einstellung zu Regenbogenflaggen komplett geändert. Ich bin jetzt wirklich, bitte alles beflaggen. Alle Kindergärten beflaggen, alle Schulen beflaggen, überhaupt alles beflaggen, vor allem rund um Flüchtlingszentren. Dann unbedingt auch, finde ich, wir können es noch eine Stufe weitertreiben. Unbedingt Speck-Sandwich verteilen überall. Feine Berner Beischinken muss es geben. Mehr Make-Beischinken, great again. Und überhaupt wirklich halt unsere Kultur pflegen, unsere Offenheit pflegen. Es hat ein Foto bei 20 Minuten. Frau Nadaf, die TikTok-Influencerin ist. Ich habe jetzt kein Film gesehen von ihr, aber ich befürchte das Schlimmste, dass sie dort irgendwie für die Scharia-Werbung macht oder fürs Kopftuch tragen. Sie hat 3 Kinder, sie hat einen Mann. Und man sieht sie winken, auf Wiedersehen, sie gehen zurück auf Syrien. Wir wünschen alles Gute. In Syrien hat es keine Regenbogenflagge.
Vor allem, sie sagt das Ehrlichste und das Beste, was ich schon lange gehört habe in dieser Debatte, wenn es um Migrationspolitik geht. Meine Kinder sollen nicht an einem Ort aufwachsen, wo die Zeiten und Brüche nicht unseren entsprechen. Richtig, bin ich ja, absolut deiner Meinung. Aber das muss man sich überlegen, bevor man da ankommt. Und nicht das Gefühl haben, man kann aus dem Land, wo man migriert, dann wieder eigentlich eins zu eins die gleichen Brüche haben wie die Heime. Sondern es ist eben eine andere Kultur, wenn man von Syrien nach Dänemark kommt. Aber sie hat es eingesehen. Und jetzt ist meine Hoffnung, vielleicht sehen es auch andere ein, dass eben Dänemark halt nicht Syrien ist.
Genau, zur Nachahmung empfohlen, wer mit den Sitten und Gebräuchen, mit der offenen Gesellschaft, wo Menschen können leben können, wie sie wollen, solange sie nicht komplett durchdrehen und gegen das Strafgesetzbuch verstoßen. Aber wer mit diesen nicht geschriebenen Sitten und eben nicht von einem Polizist, auch nicht in Zürich kontrollierten Sitten und Gebräuchen Mühe hat, ja, es gibt genug Länder, wo man nach der Scharia kann leben. Es gibt genug Länder, wo Mädchen mit 9 schon das Kopftuch haben und abgeschlagen werden und nie mehr voraus dürfen, zwangsverheiratet werden und so weiter. Wer das alles gut findet, erfindet ein Plätzchen auf dem Planet. Aber bitte lasst uns damit in Ruhe. Ja, das war es. Bern einfach am Donnerstag, 30. Oktober mit der Camilote in Basel und mit mir in Bern. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Zuhören, wo immer uns ihr auch konsumiert. Danke fürs Weiterempfehlen, danke fürs Spenden. Richtig Wochenende gehen wir. Danke fürs Kalenderposten, fürs Tassen kaufen. Habt Freude an unserem neuen Shop, das ist grossartig. Und denkt, ihr müsst euch nie entschuldigen, wenn ihr nicht links sind.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von Audi Swiss. Ihre Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch